MKL?
What the fuck?
Mit Kindern leben. Ein Podcast von Patricia Camarata und Kaspar Clemens Mirau.
Hallo, herzlich willkommen zu Mit Kindern leben. Wir sind in Folge 10, also im Staffelfinale, haben leider keinen Tusch und möchten über Vorsätze sprechen, ganz pünktlich. Und MKL, das sind Kaspar.
Hallo.
Und Patricia, also ich, auch hallo. Fangen wir doch mal gleich an mit der Frage, hast du Vorsätze gehabt für 2021?
Habe ich. Ich habe Tatsache so ein richtiges Ritual mittlerweile, wie das mit den Jahresvorsätzen läuft. Also es gibt ja, glaube ich, zu Recht an Jahresvorsätzen auch Kritik, dass man sich nicht so unter Druck setzen soll oder das Typische, das bringt nichts. Nach dem zweiten Tag hat man das eh alles gebrochen. Deswegen habe ich das für mich angepasst. Ich bin eher, ich glaube, wie du ja auch, ein Mensch, der gerne plant und auch mit in Kauf nimmt, dass Pläne vielleicht nicht klappen. Und beruflich habe ich ja auch sehr viel mit Plänen zu tun. Da wird immer sehr viel geplant und organisiert. Und da habe ich so ein paar Techniken einfach übernommen. Und was ich mache, ich nutze den ganzen Dezember, um mir zu überlegen, was ich im nächsten Jahr machen will. Und dabei ist mir aber wichtig, dass ich nicht nur aufschreibe, ich möchte, weiß ich nicht, so dieses typische sportlicher werden oder so, sondern ich schreibe mir Ziele auf, die vielleicht anstrengend sind, aber ich schreibe mir auch Ziele auf, die gut sind. Also das finde ich sehr wichtig, dass man eben nicht nur die sich unter Druck setzt. Und ich verfasse über den Dezember aber ein Text, in dem ich schreibe, was ich gerne machen will und warum. Weil ich das sehr wichtig finde, dass man sich nicht so eine Bullet-Liste macht, wo man 10 Sachen aufschreibt, die man erreichen will, sondern sich Gedanken macht, warum will ich das eigentlich? Warum will ich das eigentlich machen? Und das hilft mir dann, dass wenn ich über das Jahr da immer mal wieder raufgucke, das versuche ich immer spätestens so immer zu Monatswechseln, sich auch dran zu erinnern, ach ja stimmt, deswegen wollte ich das machen. Und dann wende ich noch etwas an, dass ich, das kennst du aus der OKR-Technik, das ist so eine Management-Technik, dass ich versuche, Dinge immer zählbar zu machen. Also, weil es gibt ja manchmal so Ziele, die setzt man sich und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, habe ich das jetzt erreicht oder nicht. Und OKR ist so eine Management-Technik, das klingt so blöd jetzt in diesem Kontext, aber das ist es halt. Und da geht es darum, dass man immer irgendwelche Zahlen hat, die man messen kann. Und deswegen habe
ich einen Fortschritt auch festzuhalten.
Und einen Fortschritt. Ne? Und deswegen habe ich manchmal aber auch ganz absurde Zahlen. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr das Ziel, 3 Sternschnuppen sehen. Das klingt total bescheuert, aber die Idee dahinter war, ich möchte gerne mich wirklich abends hinsetzen und in den Himmel gucken, um Sternschnuppen zu sehen. Und eine Sternschnuppe sieht man immer mal, aber 3 ist schon kein Zufallstreffer mehr. Deswegen möchte ich 3 Sternschnuppen sehen. So. Und das konnte ich tatsächlich auch abhaken. Und ich habe mich auch irgendwann im August mit Frau Mirau abends hingesetzt. Und die hatte noch nie Sternschnuppen gesehen, bewusst. Das war unser schönster Moment mit im letzten Jahr, als sie das erste Mal Sternschnuppen gesehen hat. Die ist ausgeflippt vor Freude.
Habt ihr das in dieser Perseidennacht
ja,
gemacht?
Ja, genau. Das sind ja so, ich glaube, das sind 2-3 Nächte. Genau. Da haben wir uns rausgesetzt. Mhm. Wir wohnen jetzt hier auf dem Dorf. Da ist es richtig schön dunkel. Haben wir uns vor die Tür gesetzt und das war ein unglaublich schöner Moment. Und ich versuche mit der Jahresplanung eben eine Mischung zu machen zwischen wirklich sehr auch ja teilweise eben erfolgsorientierten Sachen, wo ich sage, ich will jetzt gerne in meiner Dissertation vorankommen und so viele Seiten schreiben, aber eben auch, ich möchte Sternschnuppen sehen, einen Pilzkurs besuchen, das hat jetzt nicht geklappt im letzten Jahr aus evidenten Gründen, und das Ganze irgendwie zählbar zu machen, um irgendwie zu merken, ich komme voran. Also ich habe auch zum Beispiel aufgeschrieben, wie viele MKL-Folgen möchte ich aufnehmen oder so eine Sachen. Und wie ist es bei dir?
Witzigerweise überhaupt nicht so. Also du hast schon recht, dass ich eigentlich total gerne plane. Und es gibt schon Dinge, die mir ganz wichtig sind, dass die jeweils für das kommende Jahr geplant sind, wie beispielsweise Urlaube. Und da habe ich auch gemerkt, dass das für mich gerade in der Pandemie total wichtig ist. Also, dass ich so Tage habe, wo ich weiß, da fahre ich irgendwie an den See oder vielleicht haben wir wirklich die Möglichkeit, im Sommer in einem Ferienhaus irgendwo ganz einsam zu sein. Aber also davon zehre ich sehr. Also alle dunklen, furchtbaren Gedanken und die kann ich eigentlich ganz gut immer vertreiben, indem ich zurückdenke an so einzelne Tage, wie wir zusammen Fahrrad gefahren sind oder irgendwie sowas. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, Urlaube zu planen und zu wissen, gut, wenn es klappt, dann findet es statt. Das kann dann auch ziemlich schnell zerschossen sein. Also die in Berlin gibt es ja in der ersten Februarwoche nochmal Winterferien. Das ist eigentlich mit unser schönster Urlaub jedes Jahr, weil wir da wirklich nichts machen außer Feuer im Kamin und Brettspiele und spazieren gehen und so. Und wir hatten bis jetzt auch immer Glück, dass es geschneit hat. Es ist ja jetzt gerade Beherbergungsverbot. Das wird sicherlich im Februar auch noch der Fall sein, sprich, also hat man geplant und platzt dann. Aber sonst würde ich sagen, habe ich relativ wenig geplant, einfach weil ich merke, dass mir noch mehr Struktur irgendwann einen Verwaltungsaufwand im Privaten irgendwie macht und ich da dann lieber denke, ach Mensch, so oft, wie sich Dinge dann ändern, will ich lieber sozusagen diese Änderungen und diese unerwarteten Kehrtwendungen irgendwie umarmen und dann eben nicht traurig sein, dass da irgendwas nicht geklappt hat. Ja, aber was ich auch aus dem letzten Jahr gemerkt habe, ist, ich bin jetzt ja ein Jahr in einem neuen Job und in diesem neuen Job habe ich die Erfahrung wieder machen dürfen, wie es ist, Dinge zu lernen, also Dinge, die man schon gut kann, zu verbessern oder Dinge ganz neu zu lernen. Und da habe ich zumindest im Privaten jetzt mitgenommen, dass ich gerne so Handlettering lernen möchte. Also ich habe eine furchtbare Handschrift und ich finde es aber total faszinierend, wenn man so super schön schreiben kann. Und das ist jetzt so eigentlich der einzige richtige Vorsatz, nämlich ich will das lernen und das zeichnet sich schon ab. Da werde ich auch das ganze Jahr für brauchen, weil einfach bestimmte Buchstaben für mich wahnsinnig schwierig sind, die zu lernen.
Also du nimmst dir einfach so lose, verstehe ich jetzt so ein paar Kleinigkeiten vor, aber du machst nicht irgendwelche Listen oder so, auf die du nochmal raufschaust.
Genau, also das mache ich im Privaten, wie gesagt, gar nicht, weil das eben mein Berufsleben auch sehr stark bestimmt. Und das ist sicherlich auch von Jahr zu Jahr irgendwie unterschiedlich. Also in dem Jahr, wo ich zwei Bücher geschrieben habe, da ist natürlich nochmal anders getaktet, als wenn man eben durch eine Festanstellung sowieso schon so gewisse, weiß ich nicht, Meilensteine irgendwie hat, die dann stattfinden und mit denen man irgendwie dann auch so lebt. Aber das Interessante ist ja, wenn du selber so planst, kriegen das deine Kinder mit? Planen die selber auch so ihr Jahr? Habt ihr das schon mal so als Thema gehabt?
Also die Kinder planen definitiv nicht aufs Jahr. Das ist, glaube ich, auch ein Zeitintervall, das für Kinder, die sogar auch noch teilweise ja im einstelligen Bereich alt sind, einfach ein so enorm langer Zeitraum, den können sie gar nicht denken. Das macht ja gegebenenfalls, weiß ich nicht, 20% ihrer Lebenszeit aus oder 15 oder so. Das machen die nicht. Was die Kinder bei mir sehen, ist, dass ich ja viel ein Bullet Journal benutze, morgens, abends, zwischendurch. Das schleppe ich ja auch immer mit mir rum, wie so ein Maskottchen. Und das übernehmen die Kinder teilweise. Also das machen die auch und das machen wir auch manchmal zusammen morgens. Also gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir ja zwangsläufig sehr viel Zeit miteinander verbringen und wir auch so Sachen, diese ganze Schule zu Hause machen müssen, da hilft mir das. Und auch den Kindern habe ich das Gefühl, wenn wir uns morgens manchmal hinsetzen und die größeren Kinder haben beide ein Bullet Journal, dass die aber benutzen, wenn die es wollen. Also das ist nichts, dass ich sage, ihr sollt es jetzt benutzen, sondern das nehmen die dann gerne und dann sagen wir, ach komm, hol das mal raus. Und dann schreiben wir einfach für den Tag was auf. Lustigerweise hat sogar der Kleinste hat auch eins, der ist ja 4. Das ist ganz wichtig und da stehen dann so Sachen drin, wie dass er mit mir Switch spielt oder so. Sowas nimmt er sich dann vor und dann sagt er 3 Wochen später, dass in seinem Bullet Journal steht, wir müssen noch Switch spielen und dann wird das gemacht und abgehakt. Das ist sehr lustig. Das heißt, nee, die Kinder die sehen das einfach nur. Und Susanne und ich sind ja auch sehr verschieden. Also Susanne ist ja, was so Planung angeht, das macht die nicht. Die ist eher ja die kurzfristig und impulsiv und was sowas angeht. Und ich bin ja da eher derjenige, der eben sehr viel plant und sich Gedanken macht, aber eben auch zulässt, wenn Planung nicht zustande kommt. Also mir ist lieber ein Plan nicht zu erfüllen, als keinen zu haben. So ticke ich halt. Susanne ist eher, die hat halt einen Kalender und so, aber die macht das anders als ich. Und die Kinder sehen das halt beides und suchen sich da, glaube ich, ihren Weg. Und ich finde das auch unglaublich wichtig, da überhaupt nicht die eigenen für sich selbst positiven Erfahrungen auf jemanden anderen zu drücken. Ich rede ja auch viel mit Leuten, die selber auf der Suche sind nach Sachen, und ich erzähle denen dann halt, was ich so für Planungsmethoden habe, aber sage denen auch immer, du musst rausfinden, ob du überhaupt sowas brauchst und wenn ja, was. Also das ist halt nie, deswegen finde ich es halt auch nicht richtig, allen Leuten zu sagen, jetzt sollen alle ein Bullet Journal benutzen, weil für viele ist das halt einfach nichts. Und manche denken sich einfach morgens, was sie machen. Mich entlastet das total, ein Bullet Journal ständig sofort aufzuschreiben, wenn ich das Gefühl habe, ich muss noch was erledigen, weil dann denke ich nicht mehr drüber nach.
Das ist ja auch so eine typische Getting Things Done-Technik, genau, ne, dass man das ausspeichert.
Mhm. Genau. Und aber gerne erzähle ich das den Kindern, und na, so Bullet Journal, so, die finden das natürlich schön, weil, also bei uns ist das so, und ich nehme an, das ist bei vielen Kindern so Papier und Malen und Stifte und Bücher, die man vollschreiben kann, das ist halt immer spannend. Ich weiß, dass ich selber als Kind immer wieder Kalender angefangen habe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich immer so Kalender hatte und wollte immer so gerne was reinschreiben, aber hatte einfach keine Termine. Bis in die Pubertät hinein, wo ich mir dann irgendwann, ich weiß nicht, wann dieser Palm Pilot rauskam, vielleicht erinnerst du dich noch, diese ersten tragbaren Kalendergeräte, die hatte ich mir dann auch irgendwann gekauft, aber hatte keine Termine, die ich einschreiben konnte, und jetzt ist er eher zu voll. Das heißt, die sind interessiert, gucken sich das an, aber machen das halt nicht, wir brauchen es auch nicht, die sind halt Kinder.
Ja, also wir haben das auch so in der Form nicht. Man merkt schon, je älter die Kinder sind, da gibt's dann schon so Ereignisse, auf die hinfiebern. Und dann muss man ja manchmal auch ein bisschen planen, wie man da irgendwie rankommt oder so. Also bei uns gibt's beispielsweise das Thema Animes. Wenn dann irgendwie angesagt ist, hier Mitte Februar kommt jetzt die 47. Staffel, dann wird ja schon entgegengefiebert, und dann muss man ja natürlich auch gucken, wo kann man die eigentlich kaufen? Braucht man da irgendwie einen Account? Ist es dann, weiß ich nicht, japanisch mit englischen Untertiteln? Passt das? Gibt es da irgendwie andere Möglichkeiten und so? Aber das sind eigentlich alles so, ja, einfach eher so Ereignisse, denen entgegengefiebert wird, und nicht so sehr, dass man da eben Pläne macht. Und ich glaube, das liegt ja einfach wirklich, wie du gesagt hast, dass man immer sehen muss, was so ein Jahr in Relation zu der Lebenszeit schon darstellt. Und was wir aber jetzt auch eben mehr machen, weil du das eben auch erwähnt hast, dieses Aufeinanderhocken und auch nochmal anders und straffer planen, das betrifft bei uns auf jeden Fall die Einkäufe und die Essenspläne. Da waren wir früher eher so, dass wir ganz viel, weiß ich nicht, uns halt so 2-3 Tage im Vorhinein überlegt haben und immer so ein bisschen Grundvorrat hatten. Aber das machen wir jetzt ja wirklich ganz streng, dass wir sagen, wir machen immer so einen 10-Tages-Plan, und dafür wird halt eingekauft. Und wenn dann was fehlt, schlecht geworden ist, was auch immer, dann ist das so, da gehen wir eben nicht einzeln nochmal ins Geschäft, um was zu holen. Und dementsprechend ist aber auch für die Kinder wichtiger, daran beteiligt zu sein. Also da haben wir einmal eben alle 10 Tage ungefähr so eine Session, wo wir eben abfragen und sagen, was sind so eure Wünsche, was braucht ihr? Und das finde ich total gut, das so zu sehen, weil dann ist es auch nicht mehr so natürlich, dass quasi wir dafür sorgen, dass dann auch immer die richtigen Sachen da sind, dass die richtigen Snacks für zwischendrin da sind. Und ich habe das Gefühl, die Kinder lernen da jetzt, also die sind ja auch älter, dass das doch ein ganz schöner Aufwand ist, solche Dinge auch zu planen und letztendlich sonst so unsichtbar im Hintergrund dafür zu sorgen, dass eben immer alles da ist, wenn man irgendwie Lust hat, Und man schätzt, glaube ich, das auch so ein bisschen anders oder teilt sich das dann eben auch ein, dass man sagt, hey, wenn wir jetzt irgendwie Äpfel als Snacks irgendwie haben, dann kann man das halt entscheiden und überlegen, esse ich jetzt irgendwie 2 am Tag und dann sind halt am Mittwoch keine mehr da für 4 Tage oder teilt man sich das ein? Und das sind auch, glaube ich, so kleine Sachen, wo Kinder einfach planen, lernen auch und oder ja, also Sachen sich vornehmen und das dann umsetzen oder halt sehen, man setzt es nicht um und dann hat das halt irgendwie Konsequenzen.
Also das mit dem Essen, das ist bei uns ähnlich. Wir versuchen ja auch so wenig wie möglich einkaufen zu gehen. Für uns sind ja die Bestellmöglichkeiten hier auf dem Land deutlich eingeschränkter. Also in Berlin haben wir früher ja auch eher Essen noch, also so Einkäufe wirklich liefern lassen. Aber wir binden die Kinder da auch ein, schon allein, weil natürlich die das ja auch essen müssen nachher. Wir hatten eine Weile, das hatte sehr gut funktioniert, hatte ich einfach einen festen Essensplan gemacht, der sich immer wiederholt hat fürs Frühstück. Also da stand dann Montag Joghurt, Dienstag Porridge und so weiter. Das hing aber nach mal vielleicht so 5 Monaten oder so, hing denn das einfach so zum Hals raus. Und dann kam dazu noch eine Gluten- und eine Laktoseunverträglichkeit und dann ist alles durcheinander gekommen. Aber lustigerweise wurde jetzt vor einer Woche gefragt, ob wir das wieder machen könnten, weil denen das irgendwie dann doch anscheinend angenehmer ist, so eine Erwartbarkeit. Und was du eben noch angesprochen hast mit den, du hast es bei dir mit den Animes, das haben wir auch, dass es manchmal gewartet wird auf bestimmte Veröffentlichungen, also von einer weiteren Buchreihe. Und da läuft das so, dass eigentlich ich dann gefragt werde, ob ich mir das einfach in den Kalender schreiben kann. Also es ist dann meine Aufgabe, dass dann in meinem Kalender steht, 17.3. nachgucken, ob das und das Buch vielleicht schon bestellbar ist. Das heißt, da benutzen die mich dann als Getting Things dann, um das aus ihrem Kopf rauszukriegen. Das finde ich aber auch niedlich. Was die größeren Kinder schon machen, ist, dass die manchmal schon sparen auf irgendwelche Sachen, also so große Lego-Sets oder so. Und dann sagen wir denen auch, naja, die sind auch teuer. Ihr könnt halt auch einfach immer mal wieder im Internet gucken, ob es die vielleicht irgendwo preiswerter gibt bei irgendwelchen Aktionen und so. Und das finde ich dann niedlich, wenn die manchmal so über mehrere Monate hinweg sich mit sowas beschäftigen und dann irgendwann auch ankommen und sagen, oh, jetzt können wir das jetzt schon kaufen und irgendwie, also dass die da so mit sich selbst so vor sich hin wursteln, aber so ein Projekt verfolgen. Also das finde ich irgendwie gut.
Wo du eben auch gesagt hast, mit dem, dass du selber als Kind dir Sachen aufgeschrieben hast oder aufschreiben wolltest oder so, da haben wir auch ein Kind in der Familie, was also immer ganz große Pläne irgendwie hat und der erste Schritt ist immer erstmal sowieso selber ein Buch zu machen, also aus einzelnen Blättern, die dann vorne zu gestalten und dann das irgendwie zu einem Buch halt zu binden und dann sind da immer so 2 Seiten total enthusiastisch ausgefüllt und dann ist eigentlich schon die nächste Idee für das nächste Buchprojekt wieder da, die dann eben das alte überholt. Und ich habe irgendwann mal angefangen, die aber auch zu dokumentieren, das ist schon so übertrieben, aber einfach zu sammeln und ein Datum da irgendwie reinzuschreiben. Und wir haben da neulich zusammen reingeguckt und das Kind war total begeistert von dem eigenen Fortschritt, den man daran ja auch sieht. Also gar nicht so sehr, wie die Ideen sich entwickeln, sondern wie zum Beispiel sich Schreiben entwickelt. Also es hat sich dann ganz genau erinnert, wie lange das früher gedauert hat, so ein Wort zu schreiben und wie die Hand dann wehgetan hat und dass dann so eine kleine Seite auf so einem Buch, letztendlich eine Stunde gedauert hat und dass in der gleichen Zeit jetzt irgendwie 20 Seiten vollgeschrieben werden und so. Und das fand ich tatsächlich von außen auch total schön zu beobachten und das hat mich auch wieder motiviert, mehr diese Dinge auch festzuhalten, also wie sich Sachen entwickeln, also wie Kinder eben selber ja sich so Sachen vorstellen, wie die es schaffen umzusetzen oder eben auch nicht und das dann nicht als Scheitern zu sehen, sondern eigentlich in Reihe diesen Fortschritt, den man einfach durch Lernen und Routine irgendwie macht, also das fand ich total schön und vielleicht, wenn du sagst, dass schon der Kleinste aufschreibt hier mit Papas Witz spielen, das sind bestimmt auch lustige lebendige Erinnerungen, wenn man das irgendwo so einklebt, dass man sagt, was war da eigentlich? Ist ja so eine Innenschau auch, ne? So was waren so die wichtigen Sachen, die im Kopf irgendwie eine Rolle gespielt haben, die dann so wichtig waren, dass man das eben auch aufschreibt, um da drauf zeigen zu können und zu sagen können, guck mal, das war doch unser Plan hier.
Ich habe jetzt bei unserem Umzug, mussten wir noch unseren Keller auflösen und ich wusste, im Keller ist noch eine Kiste von mir und ich hatte gebetet, dass diese Kiste noch heil ist und das war sie, das ist eine Holzkiste, die auch so aussieht, wie sie kommt aus dem Keller und da drin sind meine Schulunterlagen der 1. bis 3. Klasse und Briefe, die ich aus Ferienlagern, aus DDR-Ferienlagern an meine Eltern und meine Großmutter geschrieben habe und solche Sachen. Und das war ein krasser Abend, diese Kiste durchzugucken. Also erstmal war ich schockiert, was für eine gute Handschrift ich in der 2. Klasse schon hatte. Die ist nicht schlechter geworden, sondern lustigerweise schreibe ich eigentlich immer noch so wie damals. Also nicht schockiert im Sinne von, wie es jetzt schlecht geworden ist, sondern was für ein Schuldrill da, glaube ich, auch dahinter steckte. Aber auch zu sehen, was man so für Briefe geschrieben hat an die Eltern, auch die Sehnsüchte, dann teilweise da so aus DDR-Ferienlagern, die man so geschickt hat, da ist man ja früher immer, das war ja so zentral organisiert, über die elterlichen Arbeitsstätten, wo man im Sommer hinfahren konnte oder auch sollte, ja, nicht musste, sondern sollte, ist vielleicht das richtige Wort. Das war für mich auch ein Anlass, eben auch darauf zu gucken. Ich finde bei 3 Kindern das gar nicht so einfach, da hinterher zu sein, weil die so viel Material produzieren, dass man ja da drin erstickt, also wirklich erstickt. Ja, das ist ja, die ganze Wohnung ist voll und die Kinder produzieren ja dann auch manchmal so stapelweise Papier. Aber ich nehme auch immer wieder Stichproben raus. Manchmal weiß ich auch nicht, ist es jetzt wichtig, das als Papier aufzuheben oder sollte ich es einfach einscannen? Da bin ich mir so unsicher, weil ich denke dann, na, wie wird das in 20, 30 Jahren sein? Guckt man sich da Dateien durch oder nicht? Ich habe jetzt auch, vielleicht auch weil Jahresanfang war und wir umgezogen sind und da ist ja so immer so eine komische Stimmung, ne? So alles, also bei mir ist immer so ein bisschen melancholisch zu dieser Zeit, habe ich noch alte Dateien von mir tatsächlich durchgeguckt, die so 20, 25 Jahre alt sind, Fotos, Videos und ich habe, glaube ich, alles aufgehoben von meinen Computern und das war aber wirklich toll. Also es war ganz toll, weil ich wollte mich daran erinnern, wie unsere Wohnung in den Hackischen Höfen aussah, wo wir ganz früher gewohnt haben. Also ich mit meiner Geburtsfamilie sozusagen und Susanne hatte ja auch noch ein Jahr gewohnt. Und das war so toll, weil ich habe da tatsächlich ein Abschiedsvideo gedreht, als wir da ausgezogen sind. Bin ich durch die komplette Wohnung gelaufen, habe alle Zimmer nochmal kommentiert und das war so toll, das jetzt zu sehen, dieses Video. Und also da habe ich zumindest gemerkt, dass, glaube ich, besser digital aufheben als gar nicht aufheben. Also bevor man es einfach nur wegschmeißt und genervt ist, kann man ruhig gucken, ob man es vielleicht doch nochmal abfotografiert. Und bei mir war das so, ich wusste dann, es muss von damals dieses Video geben und dann habe ich mich hier abends 2 Stunden hingesetzt und es gesucht und gefunden. Und so, glaube ich, werde ich eher das auch mit den Kindern machen. Wie ist das bei dir?
Na, es ist gemischt. Also ich bin mittlerweile wieder ganz großer Fan von Sachen nicht digital zu haben, weil ich gerade eben sehe, wie schwer das für wirklich alte Leute ist, Geräte zu bedienen. Und dann hast du ja auch diese Historie, dass es eben ganz oft nicht einfach ist, wenn du irgendwie beispielsweise das Betriebssystem irgendwie gewechselt hast, Dateien, die irgendwie 10 Jahre und älter sind, irgendwie auch abzurufen einfach. Plus eben, dass man motorisch da vielleicht auch Schwierigkeiten hat. Und deswegen versuche ich, Stichproben wirklich an Bildern und so weiter zu behalten. Ich habe festgestellt, das ist ja immer, wenn man selber auch alte Sachen anguckt. Ich habe zum Beispiel so eine kleine Kiste mit Briefen aus meiner Kindheit von Verwandten und so. Und da habe ich total schätzen gelernt, dass sozusagen ja die alte Schule auch ist, dass man ja wirklich immer geschrieben hat, den Ort und der am wievielten dieser Brief geschrieben worden ist, weil mir das jetzt natürlich ja einfach ermöglicht zu sehen, ach guck mal, da war ich 6 und das ist ein Brief von meiner Tante, die damals in Köln war und so weiter. Und das, versuche ich dann eben auch, nicht einfach nur diesen Stapel, den man dann überreicht kriegt, beispielsweise wenn die Kinder das Kindergartenjahr vorbei haben, sondern da dann gezielt Sachen rauszusuchen, die auch nochmal zu datieren, da vielleicht auch nochmal 1-2 Sätze irgendwie zu schreiben. Und dann habe ich halt für jedes Kind eine große Kiste. wo ich die Sachen reinlege. Aber das ist natürlich, weiß ich nicht, ein Zwanzigstel von dem, was jetzt wirklich produziert wird. Und ich finde es dann auch okay zu sagen, also wir haben ja hier das Thema, dass oft irgendwie ein Thema bearbeitet wird, Flugzeuge oder so. Und dann haben wir halt 800 Flugzeugbilder und dann sage ich mir, gut, dann reichen eben 3, die so aufzuheben und 10 fotografiere ich nochmal ab und der Rest wird erstmal so zwischengelagert, aber irgendwann ist das ja dann wirklich auch so ein wüster Stapel, wo ich dann mittlerweile auch die Kinder frage, ist es okay, guck mal, ich habe das und das gesichert, das würde ich jetzt gerne doch entsorgen, weil wir haben einfach auch nicht so viel Platz, also ich sehne mir dann immer sowas her, wie ich das in anderen Eltern Häusern kenne, dass so ein ganzer Speicher mit irgendwie Kisten von Zeug und das haben wir halt einfach nicht. Also den Platz haben wir nicht und dann ist das halt auch eine gute Methode. Und ich merke aber, mir bedeutet das halt selber sehr, sehr viel. Ich bin mal gespannt, wie das halt für die Kinder ist, weil da sind ja die Gefühle auch total unterschiedlich. Also ich weiß, ich habe, glaube ich, auf Instagram irgendwas mal dazu geschrieben und hat mir eine so ganz nett geschrieben, dass das für sie eher total beschwert. Also dieses, ne, so alles zu sammeln und da das irgendwie beisammen zu halten und da drauf zu gucken und dass es eigentlich auch so eine Ballast ist, in ihrer Empfindung, das immer so mitzuschleppen und dass sie deswegen einfach alles nach einer gewissen Zeit irgendwie entsorgt. Und das ist ja auch okay, aber ich glaube, ich habe ein bisschen Trauma aus meiner Kindheit, weil da ja eigentlich alles weg ist. Also ich habe an einer Hand abzählbar Sachen aus meiner Vergangenheit, auch Fotos. Da geht halt einfach total viel verloren, wenn man auch niemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Ne? Also wenn du irgendwie dich gut mit den Eltern verstehst und dann irgendwie sagen kannst, hey, wie war denn das zur Einschulung oder so, da gibt es ja immer so neuralgische Punkte, wo man vielleicht sich fragt, wie war das eigentlich früher, wie ist das jetzt? Und du hast jemanden, der dir das erzählt, dann brauchst du ja vielleicht den ganzen Krempel auch nicht. Aber wenn man halt weder Fotos noch die Erzählung irgendwie hat, also mir tut das immer so ein bisschen weh und ich glaube, deswegen sammle ich da auch sehr viel von meinen Kindern und ich sehe es halt jetzt im Moment, dass das auch wirklich total gewertschätzt wird, also dass die Kinder ganz glücklich sind und das gerne angucken auch.
Ja, was du eben so nebenbei erwähnt hast, würde ich auch nochmal unterstreichen, dass es sehr wichtig ist, Datumsangaben irgendwo raufzuschreiben. Das fällt mir, weil ich sammle schon mehr auch meine eigenen Sachen. Ich habe hier auch gerade eben durch den Umzug hier neben mir sind noch so ein, zwei Kisten mit wüsten Zettelsammlungen einfach aus den letzten Jahrzehnten. Und das nervt Tatsache manchmal einfach, dass man keine Ahnung hat, aus welchem Jahr das ist. Und das macht das dann schwierig. Also ich benutze die auch eher als Erinnerungshilfe. Ja, da geht es gar nicht unbedingt immer, dass der Zettel so wertvoll ist, aber manchmal erinnert der einfach daran, dass man da studiert hat oder irgendwie sowas und wo man da gerade steckte. Und ich finde es auch, so merkwürdig wie das klingt, manchmal schwierig, die Fotos meiner Kinder auseinanderzuhalten. Also wenn die jung sind, dann unsere Kinder sahen jung alle sehr ähnlich aus und gestern, weiß ich noch, hat Frau Mira mir irgendein Foto gezeigt und ich habe dann gesagt, welches ist denn das jetzt? So, keine Ahnung. Und das finde ich dann manchmal schade, ne? Wenn man dann so ein Foto hat, weiß nicht, aus welchem Jahr das ist, und dann weiß man, das ist einer von euch dreien. Da hilft das Tatsache viel, so eine Datumsangabe zu machen.
Das gemeint ist ja auch, wenn die Kleidung auftragen, ne? Wenn man das irgendwie weiterreicht, weil ich das manchmal so als Kriterium habe, mir geht es echt auch so, wir sind wahrscheinlich die Rabeneltern der Nation, dass ich dann denke, hey, den Strampler kann ich mich noch erinnern, das ist einer der ersten, den ich überhaupt irgendwie gekauft habe, ja blöd, die nächsten Kinder haben den auch alle getragen und dann so, welches Kind ist das jetzt?
Ja, vor allem man selber kann sich noch daran erinnern, aber wenn dann das Kind später das Foto mal anguckt, dann hat es auch keine Ahnung. Ne? Also das ist dieses Kontextwissen, dass man in der Situation auch, in der so ein Foto entsteht, hat man das ein, zwei Jahre später auch noch und dann geht das aber langsam verloren. Ja.
Ja, das Allerschlimmste sind ja, muss ich sagen, bei mir, die ich bin als Studentin, in den Semesterferien haben wir viel so Interrail gemacht und sind halt irgendwo in irgendwelchen Städten ausgestiegen, auf Berge gestiegen und haben halt so Stadt fotografiert. Und ich habe wirklich Stapel von irgendwelchen mediterranen Städten, wo ich denke, ja super, Patricia, da hättest du echt mal draufschreiben können, welches Jahr und welche Stadt, weil so ja, ist es halt wirklich total austauschbar. Das könnte Portugal sein, das könnte irgendwo in Italien sein, das kann irgendwo in Spanien sein, keine Ahnung, sieht schön aus, aber naja. Ja, also insofern ist schon wichtig, das zu datieren. Und das ist echt auch so ein bisschen, ist mir aufgefallen, so eine Kulturtechnik, also die zumindest ich über die Jahre echt wieder erst entwickeln musste und wo ich jetzt einfach merke, ich schätze das sehr, dass eben gerade Großmütter da immer so genau eben waren und Daten und Orte und so weiter da immer mit draufgeschrieben haben.
Ja. Also denke ich auch, lustigerweise merke ich jetzt gerade, dass unser Gespräch hat sich dahin entwickelt, dass ich mehr vorausplane und du im Moment mehr ich strukturiere mehr voraus und du strukturierst im Moment mehr nach hinten.
Das stimmt, ja, jetzt wo du das sagst, weil ich tatsächlich damit auch sehr beschäftigt bin im Moment und das auch so eine Faszination für mich hat. Ich glaube, das hilft übrigens auch mir, bezogen jetzt auf die Kinder, auch empathischer zu sein. Du hast es ja eben auch so ein bisschen schon angedeutet, wenn man so eine Kiste hat mit Dingen aus der eigenen Kindheit und sich da viel besser reinversetzen kann, was einem wichtig war, was einen beschäftigt hat, um da auch wieder diesen Kontakt aufzunehmen. Also zu dem, dass man eben nicht seine erwachsene Sicht hat und dann auch so ein bisschen belächelt, was Kinder so beschäftigt, sondern dass man ja zu seinem eigenen Ich in der Zeit eine Verbindung aufnehmen kann und dann sagen kann, ja, das war einfach früher. Ich habe auch so Tagebucheinträge, ja, wo wir uns um Radiergummi gestritten haben, der schönste Radiergummi aller Zeiten, der mir eine Woche dann, weil das mir jemand dann eben abgenommen hat, in der Grundschule, irgendwann erste Klasse oder so, wirklich Herzschmerz verursacht hat. wo man heute sagt, ja, was ist so ein Radiergummi? Aber das war halt der schönste Radiergummi, den ich damals hatte und der war dann weg. Und das hilft mir dann schon, ein Kind auch besser zu verstehen, dass es ein halber Weltuntergang ist. Wir hatten das tatsächlich mal im Kleinkindalter mit so einem Plastiklöffel, den wir irgendwann mal beim Eisessen bekommen haben, der dann jahrelang benutzt worden ist und irgendwann ist dieses Ding einfach zerbrochen. Und das war halt ganz schlimm für das Kind. Und da hilft es dann doch, sich dran zu erinnern. Ja, das sind auch die Dinge, die man halt selber als Kind auch wichtig fand und durchlitten hat. Und ja. Von daher, ja.
Ist dir das peinlich, deine eigenen Sachen zu lesen?
Na, also ich finde so diese Sachen bis zur Pubertät rein, die finde ich ein bisschen lustig manchmal, weil wie gesagt, das ist so eine ganz eigene nach innen gekehrte Welt mit vielen großen Dramen, die aber eben eher so der Radiergummi ist weg Niveau haben und dann ist die Pubertät eher sehr, sehr traurig. Also da ist mein Gefühl eher so, oh Gott, das ist ja schlimm, wenn man sich so alleine gefühlt hat. Und dann, ja, weiß ich nicht, so die Studienzeit finde ich eigentlich irre, was ich da so geleistet habe oder wie viele Bücher ich auch gelesen habe und in welcher Taktung ich mir da Wissen reingezogen habe. Also es ist nicht unangenehm oder peinlich. Ist es dir peinlich oder unangenehm?
Also ich muss auch sagen, dass ich doch über mein Leben hinweg phasenweise immer wieder sehr viel Tagebuch geschrieben habe und das ist auch wirklich toll, alte Tagebücher zu lesen. Naja, es gibt manchmal so Sachen, ich habe dann gefunden, eine Zeitung, die ich zu Hause produziert habe für meine Eltern, die hieß irgendwie Super Duper Fellidorf oder so, ich habe keine Ahnung warum. Und wo ich dann manchmal so denke, okay, das ist mir jetzt irgendwie, ist es mir doch ein bisschen peinlich, dann denke ich, das ist aber Quatsch, weil ich war ja einfach Kind. Was ich aber merke, ist, dass es schon irgendwie, habe ich das Gefühl, einen Zusammenhang da gibt, dazu gibt, ob man im Kindheitsalter halt, also man übt wirklich Schreiben mit dem Tagebuch. Also ich merke halt, dass ich mein Leben lang schon gerne schreibe und Und das Tagebuchschreiben wirklich etwas ist, was ich gerne den Kindern mitgeben würde als Skill für ihr Leben, weil ich das für noch wertvoller halte als Fotos. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich meine Tagebücher behalte oder Fotos aus der Kindheit, würde ich mich für meine Tagebücher entscheiden. Und du?
Fotos. Also weil ich habe tatsächlich, also ich habe auch viel Tagebuch geschrieben selber, aber ich habe das irgendwann bewusst auch aufgehört, weil ich festgestellt habe, dass ich nicht regelmäßig Tagebuch schreibe, sondern nur Tagebuch schreibe, wenn jetzt irgendwas Emotionales passiert ist. Und das war leider sehr lange Phase in meinem Leben immer eher das Negative. Und wenn man dann quasi das liest, dann ist halt das ganze Leben eigentlich ein einziger trauriger Sumpf und das zieht einen dann noch weiter runter. Und deswegen habe ich irgendwann so einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, gut, solange ich nicht wirklich regelmäßig schreibe, auch die neutralen und die schönen Erlebnisse, sondern immer nur, wenn es mir schlecht geht, höre ich einfach damit auf, weil das einfach wie so ein Teufelskreis ist. Dass man dann auch den Blick eben für die schönen Dinge verliert, die ja auch stattgefunden haben. Und ja, also von daher, ich bin total großer Fan von, dass man sich seine Vergangenheit dann auch schön denkt. Und das geht mit Fotos viel besser. Dann habe ich halt viele schöne Ansichten auf namenlose Städte im Mittelmeerraum. Aber damit dann eben die Erinnerungen von dem Reisen, von den Zugreisen und solche Geschichten und gar nicht so sehr eben die emotionale Seite, die ich da vielleicht dann auch schriftlich festgehalten habe.
Das ist interessant, also weil ich habe gar nicht nur negative Sachen aufgeschrieben, also auch traurige Momente, aber ich habe auch viel einfach Alltag und schöne Momente aufgeschrieben. Also Tatsache muss ich sehr viel lachen, wenn ich meine Tagebücher lese. Dann verstehe ich das natürlich. Ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, vielleicht sind mir doch auch Fotos wichtiger. Ich weiß, es ist auch eine blöde Frage, wofür sich entscheiden, aber es ist ja interessant, das mal gegeneinander abzuwägen. Eins unserer Kinder macht jetzt im Moment auch, das hat so ein Tagebuch für Kinder, wo es immer jeden Tag schöne Erlebnisse reinschreiben soll und Gefühle ankreuzen kann, die's hatte, auch negative Gefühle und so. Und das ist niedlich, das ist dem Kind ganz dolle wichtig, das setzt sich dann abends immer hin und schreibt dann kurz zwei, drei Sätze auf, was passiert ist und zwei, drei Sätze, was besonders Schönes war an dem Tag und kreuzt dann immer an, so, ich war heute wütend, mutig, fröhlich und sauer oder so, und das ist irgendwie süß dazu zu gucken. So.
Ja. Und das ist übrigens, finde ich, auch eine schöne Übung. Also wir haben das oder machen das immer wieder, dass wir dass das Teil des Zu-Bett-Gehen-Rituals ist, zu sagen, was war eigentlich dein schönster Moment heute? Und das finde ich gerade jetzt in der Pandemie, wo man ja doch so ein bisschen Monotonie hat und zum anderen dann ja auch Stress durch diese Homeschooling-Situation und dass eben kein normaler Alltag mit Freundinnen und so stattfindet, finde ich das eine total schöne Übung, wirklich sich auch anzustrengen und zu sagen, was war denn heute ein Moment, wo ich wirklich ganz voller Freude irgendwie war. Und zu sehen, dass es eben manchmal auch kleine Sachen sind, also dass es heute angefangen hat zu schneien oder dass man dann eben zusammen vorm Fenster stand und gesehen hat, wie unterschiedlich die Schneeflocken wirbeln durch die Luft und so. Und dass man dann eigentlich immer ganz beseelt irgendwie einschlafen kann, weil es eben doch auch an jedem Tag, egal wie doof der ist, irgendwie was Schönes gibt.
Ja, also das versuche ich auch für mich abends immer, mich ans Schöne vom Tag zu erinnern, ja.
Ja. Naja, also das ist ja lustig, dass wir so von der Sicht nach vorne jetzt die Biege gemacht haben auf die Sicht zurück. Es ist ja am Ende irgendwie einfach ein Kreis. Ich finde, das ist auch ein ganz guter Abschluss für die heutige Folge. Wir haben ja am Ende der Folge in der Staffel immer noch eine Spieleempfehlung.
Ja, und ich kann eigentlich den Faden gleich aufgreifen. Wir hatten jetzt ja in letzter Zeit Spiele, die man auch pandemietauglich zusammenspielen kann. Ich wollte aber noch mal was anderes aufgreifen, was ich zusammen spiele, weil durch das Tagebuch des Kindes ist mir was bewusst geworden. Und zwar hat das mit einem der Kinder spiele ich immer Zelda. Und Zelda ist eigentlich was man jetzt nicht so richtig zusammenspielen kann, zumindest nicht in dem Modus, sondern das heißt nur, dass wir zusammen uns hinsetzen, ich teilweise die Steuerung übernehme, wenn es zu schwierig ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass immer, wenn wir das gemacht haben, hat das Kind als schönstes Erlebnis des Tages aufgeschrieben, mit Papa Zelda spielen. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie wichtig das für das Kind war. Und dann habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, was das eigentlich aus Kindersicht ist, dieses in so einer Fantasiewelt umherlaufen als Figur und das aber eben nicht alleine zu machen, sondern zu zweit, also dann eben drüber zu reden und Pläne zu schmieden und Abenteuer zu erleben, auch mal zu verlieren. Und seitdem mache ich das nochmal bewusster, weil ich weiß, wie wichtig das dem Kind ist, dass ich versuche, wenn es geht, jeden Tag mit dem Kind eine kleine Runde mich hinzusetzen und gemeinsam zu spielen. Dieses gemeinsame Spielen mache ich sowieso schon länger, also dass ich versuche, mit den Kindern wirklich gemeinsam zu spielen und eben nicht unbedingt wie bei Among Us, was du jetzt letztes Mal vorgespielt hast, also wo jeder wirklich spielt, sondern wo man einfach dieses gemeinsame Spielerlebnis hat. Da muss gar nicht jeder einen Controller in der Hand haben. Und das aber wirklich zu wissen, dass das für Erwachsene, die wir ja schon viel mehr gespielt haben, ist das vielleicht auch noch schön, aber nichts mehr so Besonderes, während das für ein Kind halt einfach eine Gedankenexplosion ist, so eine große Welt, durch die man laufen kann. Und auch zu wissen, dass das halt wirklich eine ganz tolle gemeinsame Zeit ist, an die das Kind, und dann redet das Kind tagsüber auch und erzählt, was es sich ausgedacht hat, was man so machen kann. Und das ist auch nochmal, also dadurch meine Empfehlung eben, weil es gibt ja viel Diskussionen, mit denen du dich ja vor allen Dingen beschäftigst, mit für und wieder spielen und wie lange und wo, und dass man eben auch wirklich dieses Gemeinsame macht. Und das muss gar nicht sein, dass man da groß 5 Geräte hat oder jeder hat einen Controller, sondern wirklich einfach gemeinsam die Zeit zu machen und dass es einem Kind, glaube ich, unglaublich viel bedeuten kann, diese Art auch von gemeinsamer Zeit. So. Hm. Genau.
Das kann ich als Sicht eines Kindes auch so bestätigen, also oder Kind oder Jugendliche. Ich habe selber immer wenig alleine gespielt, aber total gerne immer zugeguckt. Und also ja, das sind dann wirklich wie so Märchenreisen oder wie man halt auch Sachen vorgelesen bekommt. Und die, also warum ich als Kind wenig gespielt habe, war tatsächlich, weil mich manche Sachen so angespannt gemacht haben, weil es ja in jedem Spiel irgendwie doch Sachen gibt, wo du irgendwie einen Skill haben musst oder was rauskriegen musst oder von dem einen Berg zum anderen irgendwie hüpfst. Und das hat mich emotional so angespannt gemacht. Und das nimmt dir ja ein Erwachsener, der das Spiel spielt, dann ab. Also da kannst du dich dann eben auf die Bilder und auf, was koche ich jetzt, wenn wir Pilze gesammelt haben und so weiter, irgendwie in dem Spiel. Da kann sich ein Kind, glaube ich, auf die entspannten Momente konzentrieren und ist eben Begleiter und ist aber so geschützt eben von dem erwachsenen Spieler, Spielerin.
Ja, das ist lustig, weil das ist genau das, was bei uns auch ist. Also ich bin Tatsache der Erwachsene, weil es gibt natürlich auch spannende Momente, wo das Kind anfangs sehr aufgeregt war, aber unbedingt das Spiel spielen wollte und ich gesagt habe, hier, kein Problem, ich bin da, ich kümmere mich darum. Ja, da wird ja nichts passieren. Und auch erzählt habe, und wenn dann laden wir halt einfach nochmal neu. Und dadurch ist das Kind so runtergekommen. Und wenn das Kind alleine spielt, haben wir jetzt besprochen, dann macht es einfach immer so Fleißaufgaben, Pilze sammeln tatsächlich. Oder irgendwie so Sachen, Geld besorgen oder so. Und dann, wenn wir zusammenspielen, dann machen wir die spannenden Abenteuer, weil zu zweit steht man die halt irgendwie besser durch. Ja,
ja, sehr, sehr schön. Aber ihr spielt auch jetzt das Neue, dieses Breath of the Wild auf der Switch.
Genau das, ja.
Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ist das ein schöner Abschluss für die Folge, die Empfehlung einfach zusammenzuspielen, um da auch ein bisschen eben diese Anspannung irgendwie rauszunehmen, dass dann nur die schönen Erinnerungen bleiben. Wir versuchen jetzt wieder im Takt zu veröffentlichen und freuen uns weiterhin über Bewertungen und auch über Themenvorschläge, sei es jetzt eben neue Themen oder wenn ihr sagt, hey, die eine Folge, da hätte ich eigentlich noch total gerne den und den Aspekt gehört, dann lasst uns das gerne auch wissen, dann nehmen wir das mit in unsere Folgenliste auf und gehen dann einfach frisch in die neue Staffel und bis dahin eine schöne Zeit.
Bis dann.
Bis dann, tschüss.
Das war's mit Kindern leben, der Eltern-Podcast.
Alles Weitere auf mkl.wtf.
Dankeschön und tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Mit Hintern leben.